spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und willkommen zurück zu Watch the Skies, unserem Science-Fiction-Podcast bei Movie Break. Und natürlich nicht wieder nur ich alleine, sondern ich habe mir wieder tatkräftige Science-Fiction-Unterstützung geholt. Einmal von Jaco. Hallo, Jaco.
Hallo.
Und wie gehabt auch von Ding Dong. Hallo, Ding Dong.
Hallihallo.
Genau, wir haben uns einen nächsten Film rausgesucht. Wie gesagt, 6. Folge mittlerweile. Und der Recherche vorhin quasi zum Podcast habe ich dann festgestellt, dass wir uns nur ein Jahr weiter wegbewegt haben als vom letzten Podcast. Da waren wir nämlich im Jahr 1981, wenn ihr euch erinnert. Und ähnlicher Couleur so ein bisschen. Jetzt sind wir im Jahr 1980 und wieder auf so einem Star-Wars-Trip, so mehr oder weniger. Wobei ich auch ein paar Fakten ans Tage gefördert habe, die sehr, sehr spannend sind, die wir nachher noch so ein bisschen ausbreiten werden. Aber wir sprechen über Flash Gordon. Und ich glaube, selbst wenn man den Film noch nicht gesehen hat, weiß man irgendwie, dass er existiert, weil man hat schon mal das Lied davon gehört. Und zwar von Queen. Ich glaube, das ist so mit das Bekannteste, was es so um diesen Film gibt. Aber ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil es gibt noch viel, viel mehr. Und ich rede sehr, sehr gerne über Flash Gordon. Ich glaube, das war auch mein Vorschlag in der Vorbesprechung, dass wir den machen.
Korrekt.
Und genau, aber bevor wir dazu kommen, wie immer ganz kurz, worum geht es tatsächlich? Flash Gordon, muss man ein bisschen weiter ausholen. Das ist eine berühmte Comicreihe, ehrlich gesagt, und zwar aus den 30ern. Und zwar am 7. Januar 1934 wurde der erste Comic dazu veröffentlicht, in so einer, ja, wie das damals so üblich war, in so einer Zeitung von Alex Raymond. Und der war in den 30er, 40er Jahren als Science-Fiction-Pendant damals zu Buck Rogers relativ erfolgreich und auch bekannt. Es gibt 3 Filme insgesamt. Ich habe mir jetzt nicht mehr die Mühe gemacht, die anderen 2 nochmal ein bisschen intensiver rauszusuchen. Aber das war die letzte Verfilmung, die wir bekommen haben, und zwar 1980 unter der Regie von Mike Hodges. Den kennt man vor allen Dingen von so TV-Filmen und vor allen Dingen Thrillern. Und ein Film, der ist sehr, sehr berühmt, und zwar Get Carter. Ja, der ursprüngliche, nicht der mit Sylvester Stallone, sondern der ursprüngliche Film. Und genau, dann haben wir 2 Drehbuchautoren, darunter den Lorenzo Sample. Wir haben uns vorhin überlegt, wie wir ihn aussprechen. Ich habe es jetzt einfach gesagt. Der hat unter anderem Sag niemals nie und Die 3 Tage des Kondors geschrieben. Und Michael Allen, den man kennt von Der Mann mit der Todeskralle. Ist auch eine sehr, sehr spannende Kombination, die beiden Drehbuchautoren. Und als Stars haben wir unter anderem Sam Jones, Melody Anderson, Max von Sydow. Da hauen wir gleich auch noch ein paar raus. Und Topol, ja, der heißt auch tatsächlich nur so. Timothy Dalton, auch sehr interessant. Und Brian Blessed. Genau, aber mag mal jemand von euch beiden ganz kurz darlegen, worum geht's denn überhaupt in Flash Gordon?
Jaco, du darfst.
Ja, ich muss wahrscheinlich. Also ich werde jetzt auch keine Inhaltsangabe vorlesen. Ich mache das jetzt mal so rein, was da passiert, weil ich, also im Prinzip geht es um den bösen Imperator Ming vom Planeten. Jetzt steine ich mich, der heißt wirklich so Mongo.
Ja.
Der, ja. der die Welt bedroht, die Erde bedroht mit seiner, ich nenne es mal Schlechtwettermaschine. Da kommen wir bestimmt auch noch zu, was das ist. Und das einzige Mensch, der das erkennt, ist Professor Hans Zarkow. Weil der sieht, dass die Sonne 12 Grad aus ihrem Winkel ist und dann auch gleich seinen Assistenten anschreibt. Moment, ich habe es notiert. wie ist der Winkelvektor des Mondes? Und ne, so Finger zeigt. Und dann weiß, okay, wir werden bedroht, wir werden angegriffen. Und Gott sei Dank crasht Footballstar Flash Gordon mit seiner neuesten Flamme, die er seit 5 Minuten kennt, bei ihm zufällig vor die Tür und will eigentlich nur telefonieren. Und wird dann übel aufs Kreuz gelegt und sie fliegen in dem selbstgebastelten Raumschiff von Hans Zarkow zum Planeten Mongo und treffen dort auf Ming, der auch da die ganze Galaxie unterdrückt, unter anderem die Falkenmenschen und Timothy Dalton als Robin Hood Out of Space oder sowas. Das habe ich auch nicht so sehr, sehr wild. Und Flash Gordon rettet am Ende natürlich die Galaxie,
ja,
weil er weiß, wie man eine Melone fängt. Das war ganz grob zusammengefasst.
Spoiler? Spoiler?
Entschuldigung. Es ist nicht Dirty Dancing, aber er kann eine Melone fangen. So.
Es gibt sehr viele coole Moves in dem Film.
Definitiv.
Ja, vielen Dank für die Beschreibung. Genau, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Warum haben wir den Film ausgewählt und was verbindet uns mit dem Film? Ich fange tatsächlich mal an. Ich habe den relativ früh als Kind gesehen gehabt und fand den damals unglaublich cool, muss ich gestehen. Ich finde den heute immer noch spaßig, aber ich glaube eher aus einer anderen Perspektive heraus als damals. Aber dieser als Kind, dieser Held einfach irgendwie, der alles bekommen hat, alles konnte. Und dann gibt's am Ende eine große Science-Fiction-Schlacht mit Lasereffekten. Und tatsächlich sind die Kulissen und Effekte und sowas alles, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich glaube damals schon, aber es ist einfach tatsächlich ziemlich cool gemacht. Und der hat mich irgendwie auf einer Ebene erreicht als Kind, die mir immer gefallen hat. Gleichzeitig war ich natürlich und bin immer noch großer Queen-Fan. Und natürlich jedes Mal, wenn im Auto die CD rauf und runter läuft, ist natürlich eines von diesen Liedern auch Flash. Aha. Und das ist natürlich einfach großartig. Und deswegen komme ich gerne zu dem Film immer wieder zurück. Und ich glaube, er ist letztes Jahr, glaube ich, in 4K erschienen, nochmal in einer neuen Version. Und da habe ich mir auch nochmal gegönnt gehabt und jetzt im Rewatch das erste Mal auch mit dem Sohn geguckt. Und der war heute auch sehr begeistert, hat sehr viel gelacht, hatte sehr viel Spaß daran und fand vor allen Dingen das Volk mit den Flügeln, ich habe vergessen, wie die heißen, ist auch egal, sehr, sehr cool und natürlich die Endschlacht auch sehr, sehr spaßig. Von daher geht das so eine Generation jetzt schon mal weiter, der Film. Das fand ich cool. Genau. Jaco, wie sieht's bei dir aus?
Die Erinnerung an Flash Gordon, die ich habe, ich weiß nicht genau, wann ich ihn zuerst gesehen habe, auch irgendwann als Kind oder so, aber was ich genau weiß, ich habe zuerst die Hörspielkassette gehört. Es gab ja damals wie praktisch jedem Film auch eine Hörspielkassette und ich glaube, das war auch noch eine dieser ganz kuriosen, wo die auch keinen Erzähler hatten, der irgendwie erklärt, was man nicht sieht, sondern einfach den Film mehr oder weniger einfach auf Kassette aufgenommen haben, sodass man gar nicht genau weiß, was geht da eigentlich ab. Aber als Kind hat das gereicht, fand man trotzdem geil. Und ich habe ihn, glaube ich, ein paar Jahre später dann doch mal gesehen und ich konnte mir, glaube ich, meinen kühnsten Träumen damals nicht ausmalen, wie das tatsächlich aussieht. Also, das war dann nochmal sehr überraschend, aber ich kann mich an diese Hörspielkassette noch sehr gut erinnern. Wie gesagt, Film dann irgendwann auch gesehen, fand ich auch damals cool. Ich habe ihn dann ganz, ganz lange nicht mehr gesehen und ja, vor, weiß ich nicht, ich sag mal 10 Jahren vielleicht dann mal wieder, als ich mir mal die DVD zugelegt habe, so auf gut Glück, mal gucken, wie ich den heute finde. Ich finde hervorragend für das, was er ist. Also das ist natürlich kompletter Mumpitz, aber ich feiere das total ab, was da abgeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt wieder beim Rewatch, ich hatte echt Spaß. Also so ein Quatsch, aber auch so mit Anlauf und mit so viel Star-Power und Volumen und fragt sich, wie hat man diese Leute dazu überredet, das zu machen? Mhm. Ich fand's geil. Ich finde den Film echt cool.
Okay, Ding Dong.
Ich bin ein Spätzünder. Ich habe ihn vor 2 Jahren gesehen. Das allererste Mal. Ich wusste zwar, dass es ihn gibt, so wie man es halt immer ist. Ne? Man weiß, dass bestimmte Filme existieren. Hatte aber irgendwie nie die Muße, mir den zu kaufen. Und jetzt war der irgendwann vor 2 Jahren halt mal bei einem Kanal dabei, den ich bei Prime abonniert hatte. Und dann habe ich ihn geschaut. Und ja, ist ein bunter Film.
Bunt auf alle Fälle. Also ja, das bunt, der erschlägt einen ja förmlich mit seiner Farbenpracht.
Genau, aber von daher fehlt mir so ein bisschen so die Biografie, die ihr dazu habt. Ich habe keine Anekdote am Start und nichts.
Aber die braucht man, glaube ich, gar nicht zwingend, weil der ist immer noch so exzessiv und wild. Ich glaube, der holt einen heute noch ab, wenn man den zum ersten Mal guckt. Oder wie ging es denn dir vor 2 Jahren?
Aber ich glaube, es hilft natürlich schon, wenn man so eine bisschen so eine nostalgische Verklärtheit dabei hat. Ne? in meinem Fall kommt dem Film halt zugute, dass ich so ein Herz halt einfach habe für ältere Science-Fiction-Filme und für nicht ganz so Effekte, die on point sind. Und ja, dementsprechend hat er für mich relativ gut funktioniert, aber dazu später mehr.
Okay, ja, danke euch. Vielleicht, wir machen das ja immer so ein bisschen nochmal zu gucken, wie sieht das aus in dem Genre und der damaligen Zeit, den Film so ein bisschen einzusortieren. Und es fiel mir ein bisschen schwer in der Recherche, weil eigentlich hatte ich gedacht gehabt, dass es deutlich mehr dazu gibt. Aber ich habe gar nicht so viel gefunden. Aber ich würde gerne einen Fakt schon mal rauskloppen, der mich sehr, sehr beeindruckt hat, wo ich mir gedacht hatte, in einem anderen Universum haben wir nicht Star Wars bekommen, sondern Flash Gordon von George Lucas, weil damals war er großer, großer Fan, ist er bestimmt immer noch, und wollte eigentlich Flash Gordon verfilmen. Die Rechte wiederum lagen aber woanders, bei Federico Fellini, und deswegen konnte der den Film nicht drehen. Und was hat er deswegen gedreht? Star Wars, ne, Eine neue Hoffnung 1977. Und 3 Jahre später sind dann irgendwelche Produzenten dann auf den Trichter gekommen, wir können ja auf den Hype-Train von Star Wars so ein bisschen mit draufspringen, wir haben hier noch die Rechte von Flash Gordon mittlerweile, und haben diesen Film gedreht. Das fand ich sehr, 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 sehr spannend, muss ich gestehen. Weil, wie gesagt, in einem anderen Universum hätten wir jetzt dann Episode 9 Flash Gordon bekommen. Den würde ich irgendwie gerne sehen, muss ich gestehen.
Obwohl, ja, ich glaube,
Star Wars Episode 9, ne?
Ja, aber ich glaube, so weit wären wir nicht gekommen bei einer Flash Gordon-Saga. Das behaupte ich jetzt mal.
Wahrscheinlich.
Und was mich ja brennend interessiert, was wollte Federico Fellini mit diesen Rechten? Und was, wenn er jemals einen Film damit gemacht hat, was hätten wir gesehen? Also das ist ja abenteuerlich gewesen, noch abenteuerlicher als das, was wir jetzt bekommen haben.
Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Neben so ein paar anderen Sachen, die wir gleich noch rauskloppen werden. Genau, aber das so ein bisschen dazu, und ich glaube, mehr kann man auch gar nicht erzählen, weil er ist kultig, auf jeden Fall. Er ist auch bei Schläferz mal mit dabei gewesen.
Ernsthaft?
Ja,
ist dieser er. Dieser Film?
Ja.
Das ist aber...
Ja, aber die haben ja teilweise schon als mal Filme drin, wo man sich denkt so, ja,
also ich finde,
das jetzt da reingehört.
Das muss ich dazu sagen, ich finde Schläferz eh ein fragwürdiges Format, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch kein Fan von. Aber das hier gehört ja gar nicht rein.
Ich glaube, hätten sie damals schon den Plan gehabt, jetzt, sie haben jetzt dieses neue Format mit den Kultfilmen, ne? Mhm. Ich glaube, die haben das einfach nur gemacht, damit er mit drin ist irgendwo, aber ich glaube nicht aus dem Grund, weil er einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist, obwohl es natürlich eine goldene Himbeere gab für den Film. Das nur so am Rande.
Die auch verdient, das muss man mal
ganz klar sagen. Die ist auch verdient für Sam Jones, genau. Aber das nur so am Rande. Aber ich glaube, abseits von Queen und der Musik und irgendwie diesem knallbunten Effektgewitter gibt's nicht viel mehr, was dieser Film am Impact hatte, glaube ich. Ne? Es gibt auch keinen Nachfolger. Flash Gordon hatten wir bis heute nicht mehr. Ne? Ich glaub, vielleicht sagt vielleicht auch schon mal ein bisschen was. Das Einzige, wo wir nochmal so eine Reminiszenz hatten, war Ted. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, diesen Film mit dem Teddybär. Ja. Da tritt ja auch nochmal Sam Jones auf, und es gibt ja so eine Eskapade mit Mark Wahlberg, wo er auf ihn bei ihm sitzt, und ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert. Da war Flash Gordon sehr, sehr präsent, weil er auch großer Fan des Films war in dem Film. So.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war das Beste am Film. Ich bin kein Fan von Sam, aber ich fand den Auftritt von Sam Jones fantastisch an diesem Film.
Ja, das stimmt.
Ja, ist schon richtig.
Genau, ansonsten würde ich sagen, ich habe es nicht mehr verifizieren können. Ich wollte es nochmal irgendwie bestätigt haben. Aber der Film ist eigentlich eine ganz, ganz klassische Parodie. Mit so einem großen Augenzwinkern wird da irgendwie diese Heldengeschichte und diese Science-Fiction-Reise beschrieben, völlig überdreht, völlig überzogen. Auch die Schauspielerinnen und Schauspieler sind an vielen Stellen, wo du denkst, so, jetzt fehlt nur noch, dass sie eigentlich dem Publikum zuzwinkern und sagen, naja, jetzt haben wir das auch gemacht. Ne? Das macht aber auch irgendwie den Reiz des Films aus und tatsächlich auch so ein bisschen spaßig.
Ja, ich finde ja, diesen Reiz macht es aus, dass es A, klar so angelegt sein muss, weil du drehst nicht so einen Film, wenn du eigentlich vorhast, was richtig Ernstes zu drehen. Ich glaube aber, dass es so eine Mischung ist. Manches ist, glaube ich, ein bisschen auch aus dem Ruder gelaufen, kann ich mir vorstellen. Ja. Manches war geplant und manches ergab sich so aus dem Kontext, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich würde mir echt gerne so ein Max von Sydow zum Beispiel, ne? Der dreht Jahrzehnte mit Ingmar Bergmann, die schwerste, anspruchsvollste Kost, die es gibt. So, und dann legt ihm einer ein Drehbuch von Flash Gordon hin. Also seine Reaktion hätte ich erstmal gern gesehen. Und warum hat er das gemacht? Aber wenn er dann da diese Figur spielt und diesen Quatsch da mitmacht, also der Mann muss einen riesigen Humor haben oder ganz dringend Geld gebraucht oder wie eben Max von Sydow, das muss der coolste Dude aller Zeiten gewesen sein, diesen Film mit seinem Status zu machen, ist unfassbar.
Okay, bevor wir in den Spoilerbereich einsteigen, können wir ja so ein bisschen mal so rundum quasi quatschen, was so ein bisschen noch den Film auszeichnet. Ich habe auch noch mal eine große Kritik, ehrlich gesagt, die mir jetzt auch heute noch mal beim Rewatch aufgefallen ist, die aber auch immer mitgeschwebt hatte, die Stichwort Frauen. Genau, aber erstmal zum Film selbst. Ne? Ihr habt ja schon gesagt, er ist super krass bunt. Und ich glaube, das ist erstmal ein Alleinstellungsmerkmal von Flash Gordon, weil in Sachen Ausstattung, Kulissen quasi, Setdesigns und vor allen Dingen auch Kostüme, holy shit, die haben da richtig, richtig viel reingesteckt und richtig viel investiert, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Ja, komplett. Also du meintest ja vorhin, der wirkte schon so ein bisschen altbacken oder aus der Zeit gefallen. Mhm. Ich glaube auch, das ist Absicht, weil es eben so ein Comicstrip aus den 30er Jahren ist. Und vielleicht wollte man sich sehr stark eben auch daran orientieren. Und das ist, glaube ich, sehr bewusst so. Und nicht, wenn man es nicht besser konnte, weil die Dinger müssen wahnsinnig aufwendig gewesen sein. Ich glaube, dieser Film, ich habe nicht das Budget gesehen, der muss sauteuer gewesen sein. Also für das, was er eigentlich ist. Weil das ist ja, das, also ganz ehrlich, das sieht gerade dieser Anfang, wenn die dabei bei Ming im Palast auflaufen, das sieht ja aus wie Backstage beim ESC und noch viel krasser, ne? Das ist der Wahnsinn, was da los ist.
35 ja, Millionen.
1980, ist nicht wenig.
Ja, wirkt halt, die Szene, die du beschrieben hast, wirkt halt wie so Theaterstück, ne? So mitten auf der Bühne drauf, ja, wie so ein Kostümfilm.
Ja, aber was für eins? Also unfassbar.
Ja, sehr, sehr pompös, ja, sehr bunt, sehr farbenfroh, sehr strahlend und schillernd, ja, so eine richtige Live-Adaption von dem Comic, ne?
Ja, total. Und das war, glaube ich, auch die Absicht. Und dass es dann natürlich bei den Schlachten irgendwie so ein bisschen altbacken, sag ich mal, wirkt. Das war aber auch die Zeit. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, auch ein Star Wars wirkt. So gesehen auch altbacken. Ne? Da wurde ja 200 Mal drüber gebügelt digital, ne? Aber ja.
Aber ich glaube, du triffst da wirklich einen Punkt, weil ich denke schon, dass sie sich sehr, sehr stark an den Comic orientiert haben und an Set-Designs des Comics und wie das alles so ist. Und ich habe nochmal zwei Beispiele, die das unterstreicht, dass sie immer eine extra Meile gegangen sind, wo sie eigentlich gar nicht gehen mussten, ehrlich gesagt. Es gibt eine Szene, da das ist kein Spoiler, sondern irgendwann wird halt Sarkov ja gefangen genommen, ne? Und dann versuchen sie ihn umzuprogrammieren. Und dann mit so einer riesen Maschine, so James Bond Laser technisch mäßig, ne? Das kennt man alles. Und dann gibt's eine Sequenz, wo sie quasi alle seine Erinnerungen zeigen. Von Erwachsenenalter bis zum Babyalter. Und zwar komplett durchgehend mit Kulissen, mit Schauspielern, mit verschiedenen Einspielungen und Bildern und sowas. Und du denkst dir so, das hättest du überhaupt nicht gebraucht. Aber sie haben das durchgezogen. Sie haben das alles gedreht. Sie haben das in diese Sequenz gepackt, um 30 Sekunden zu zeigen, was seine Erinnerungen sind. Und das andere Beispiel, die treffen dann nachher auf so verschiedene Monde und Völker und sonstiges. Und eines ist ja so ein Moor. Und also da gibt's so eine kleine Sequenz, wo die quasi so ein Riesenbecken und so ein Moor nachgebaut haben, nur um da, wie lange sind die da? 3-4 Minuten effektiv, um so zwei Szenen zu drehen. Das ist schon krass, ehrlich gesagt.
Ja, hat sich aber gelohnt. Das ist eins der coolsten Sets von dem ganzen Film, finde ich persönlich. Ja. Hat mich so an Dagobah erinnert hier von dem zweiten Star Wars.
Ja, also die hauen da wirklich auf die Kacke, das muss man mal sagen. Die lassen sich nicht lumpen. Und das finde ich auch gut bei dem Film. Also so wirkt er einfach auch nochmal viel glamouröser und viel so überkandidelt, so extravagant hoch 10. Ne? Das ist pompös, möchte ich fast sagen. Ne? Wirklich, auch mit 3 Ö, das ist völlig übertrieben.
Ja, voll. Und halt auch ein netter Mix, ne? So einerseits dieser krasse Aufwand und gleichzeitig hast du so die Effekte, die eigentlich so aussehen, als wäre der Film so 15 bis 20 Jahre älter fast.
Ja, genau. Ja,
also bei den Spezialeffekten, die sind teilweise echt so, okay. Ja.
Aber ja, es passt.
Aber
ja
es auch, passt, es passt.
Es passt und es passt auch zu diesen Figuren, die völlig überdreht sind, die teilweise auch echt super schräg sind. Zu dieser Handlung, also was da so im Detail teilweise passiert, ne? Da das ist unfassbar. Also gerade, ich glaube, in dieser ersten halben Stunde, ich habe so oft, obwohl ich wusste, was kommt, ich habe so lauthals gelacht, weil das auch so absurd ist. Das kann man sich echt kaum ausdenken.
Es geht ja schon bei den Falkenmännern los. Ich musste da immer an Alice im Wunderland, das sagt mir, der Zauberer von Oz denken.
Ja, ja.
Ja, mit diesen fliegenden Affen. Ja. Stimmt.
Ja. Es geht ja schon los. Also dieser Opener mit dieser Schlechtwettermaschine, was ist das, ne? Da steht echt Max von Sydow, der auch aussieht, also wie Fu Manchu irgendwie auf Koks.
Ja, und voll.
Hämmert da auf seiner komischen Maschine rum, dann gibt's heißen Hagel. Was zum Teufel ist heißer Hagel? Das ist doch so geil. Also das ist ja ein Widerspruch in sich schon mal, ne? Aber das ist so cool. Und du denkst dir, was zum Teufel machen die da eigentlich? Diese erste halbe Stunde, die geht, also das ist so turbulent, was da abgeht. Sagenhaft, auch wie dieser Held eingeführt wird. Ich meine, der Typ heißt Flash Gordon, warum er auch immer der Flash Gordon heißt, und hat ein Shirt an, wo Flash draufsteht. Mhm. Das ist auch so geil. Ich meine, wenn ich ein Shirt habe, wo Jacko draufsteht, die Marke gibt's so, aber es ist Zufall, aber das ist echt geil. Also das Selbstbewusstsein hätte ich auch mal gerne, ne? Voll geil.
Ja gut, aber der Typ kann ja auch alles, ne? Der kann Flieger fliegen, der kann kämpfen, ja, alle Frauen liegen ihm zu Füßen. Und gleichzeitig ist er natürlich charakterlich einwandfrei, super gutmütig und liebenswert, ne?
Aber er ist dumm wie Brot. Das wird im Film auch mehrfach gezeigt. Der tappt mehrfach, lässt er sich so einfach verarschen. Ja. Und Junge, ey, mein Gott, wie hast du das Flugzeug gefunden am Anfang, ne?
Ja, aber der kann sich das leisten, weil der kommt ja aus allem eh wieder raus.
Also, ja, genau.
Also spielt ja keine Rolle.
Wie ihn der Zarkov am Anfang übertölpelt. Ja, ich muss mal telefonieren. Ja, da steht eine Telefonzelle in meiner Werkstatt. Da gehe ich mal rein. Na nu, wo ist denn das Telefon? Und dann fliegen die halt hier zum Planeten Mongo. Ja, dumm gelaufen, ne? Oder auch später auf dem Planeten von Timothy Dalton da. Da lässt er sich wieder so mit dem einfachsten Bauertrick der Welt. Ja, wo sind wir denn hier? Ja, ich hab dich reingelegt. Oh, um Gottes Willen, ja, wer hätte das denn gedacht? Ne? Das ist der Hammer.
Genau. Und er fragt auch noch, wo sind denn hier die Waffen?
Genau, wo sind denn hier die Waffen? Und übrigens, hast du vielleicht mein Telefon? Das habe ich immer noch nicht gefunden.
So ungefähr, ja. Aber heißer Hagel war übrigens ein gutes Stichwort. Da hat mein Sohn auch gefragt, so, hä? Heißer Hagel? Was ist das denn? Ist auch großartig.
Ja,
super.
Aber die Figuren sind auch so herrlich überzeichnet einfach. Schon wenn Zarkov eingeführt wird, ne? Man sieht ja, beide kommen ja mit dem Flugzeug, stürzen dann ab, die Piloten verschwinden, wie auch, warum auch immer. Die sind dann einfach weg, ist auch egal. Und dann kommen sie ja zu diesem Raumschiff, damit sie dann ja zum Planeten Mongo fliegen können. Und vorher will aber Zarkov, weil er sich ja bestätigt fühlt, weil er vorher ja bei NASA gearbeitet hat, und er wusste, dass irgendwann jemand irgendwo die Erde angreifen wird aus dem Weltall. Und dann wollte er ja seinen Assistenten dazu bringen, mit ihm mitzufliegen. Und der so, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Und was zieht er? Er zieht erstmal eine Knarre und will ihn abknallen, so ungefähr. Du kommst jetzt mit.
Ja,
das ist auch so großartig.
Geil, ist halt auch mehr Scientist-Film, ne?
Ja, aber auch geil, dass er dieses Raumschiff baut, dieses mega Ding, aber er braucht jemanden, der das Gaspedal tritt,
sonst kriegt
es
nicht durch.
Und das kann er auch nicht selber machen. Deswegen braucht er jemanden. Das ist auch so geil.
Im Kern selbst ist es ja nachher so eine klassische Heldenreise. Ne, dann und jetzt mal zum Kritikpunkt, den größten Kritikpunkt, den ich habe, abseits von so Kleinigkeiten eher, aber für das, was er ist, ist er halt super. Aber die Frauenrollen in dem Film, holy shit, Alter. Also das ist ja wirklich richtig überholt mittlerweile, weil er trifft ja dann auf ich habe den Namen wieder vergessen, wie heißt
Dale?
Sie denn? Dale. Und die verliebt sich ja innerhalb von 3 Sekunden gefühlt.
Instant.
Flash-T-Shirt,
hallo.
Halt mich fest. Rette mich. Und genau. Das geht ja so die ganze Zeit. Es gibt nochmal einen Moment, wo sie ja wirklich dann auch selbst nochmal kämpfen kann, der aber auch irgendwie dann irgendwie ein Cringe endet. Oder beziehungsweise der ist cringe. Plötzlich ist sie nämlich dann so Kung-Fu schießwütig in diesen Korridoren unterwegs, wo du dir auch denkst, so, okay, was ist denn jetzt passiert? Und im nächsten Moment ist sie dann wieder so, oh mein Gott, rette mich und oh nein, ich habe dich geliebt. Und es gibt so ganz, ganz viele Momente, wo du dir wirklich den Kopf fäst. Und das gleiche mit der Tochter von Ming.
Prinzessin Aura.
Oh, die so wirklich, oh, so sexuell hyperaktiv aufgedreht ist, um alles von den Männern zu bekommen, was sie irgendwie haben will. Oh, ganz speziell, also wirklich speziell. Das ist wirklich ein Punkt, den man stark kritisieren kann, sollte.
Aber auch die verliebt sich ja Hals über Kopf in Flash. Also ich manipuliert ja alle Männer um sie rum, alle liegen ihr zu Füßen, aber bei Flash, da kann die nicht anders, ne?
Ja, hallo, es ist Flash.
Ja, das ist auch heftig, das ist auch wirklich heftig. Also das Frauenbild ist wirklich. Also wenn man das darauf reduzieren würde und das mal ernsthaft betrachten würde, ist es natürlich, also nicht nur fragwürdig, ganz schön heftig. Aber auch das darf man bitte nicht zu ernst nehmen.
Genau. Nee, bei dem Film nicht. Ja.
Und
ja,
ich,
wobei ja immer, ja, wobei für mich so ein bisschen die Frage ist, Thomas hat ja gesagt, das ist so die klassische Heldenreise. Ist es die klassische Heldenreise? Ich meine, eigentlich ist Heldenreise immer so, wir kennen es ja von, keine Ahnung, Luke Skywalker oder Neo von Matrix, so, dass es damit einhergeht, dass die Figur sich irgendwie entwickelt zu einem Held.
Stimmt.
Flash Gordon ist ja von vorne, der kommt ja und hat ja alles drauf. Der hat ja von vornherein alles irgendwie, liegt ihm, kann er.
Ja,
passt. Vielleicht ist es dann eher so eine Prinz-Eisenherz-Geschichte quasi. Er kann schon alles, geht auf Reise.
Ja, aber Prinz-Eisenherz hat sich doch auch ein bisschen
entwickelt. Ja, stimmt, ja.
Das ist He-Man.
Und mehr als He-Man, weil eigentlich gehört zu der Heldenreise auch ein Scheitern erstmal in irgendeiner Form. Passiert ja auch nicht. Also ja, doch, klar ist.
Er wird dreimal gefangen genommen oder zehnmal.
Ja, aber auch das es juckt ihn ja nicht. Also da wird er ja auch in den persönlichen Folterkeller da gesteckt. Das
ist ja
auch
voll.
Ein Bondage-Club, aber auch das ist ja alles kein Problem für ihn, ne? Das
Nein, er ist ja eher fast so eine Superhelden-Story so mehr. Ja.
Das stimmt.
Ja. So Superman.
Ein bisschen Superman, ja.
Ich meine, sein Dresscode hat er ja schon an mit seinem Flash-T-Shirt.
Absolut.
Ja? Und das passt schon auch wieder, was meinem Sohn dann am Ende sagte des Films. Aber ist das nicht der Superheld-Flash? Der ist doch eigentlich schnell. Ich dachte so, okay, ich erkläre dir das nochmal.
Ja,
ey, aber halt, der hat auch einen Blitz auf sein T-Shirt, ne?
Also okay, das stimmt. Das kann schon ein bisschen verwirrend sein, ja, okay.
Gebe ich und gleich. Rot ist es auch noch, das T-Shirt.
Das ist wohl wahr, ne?
Ich würde sagen, mal vorschlagen, dass wir mal ein bisschen ins Spoiler-Bereich kommen. Ich glaube, wir spoilern schon die ganze Zeit.
Haben wir eh schon gemacht.
Mehr oder weniger. Ich würde noch am Ende sagen, für die, die jetzt quasi dann abschalten und den Film definitiv noch gucken wollen, ohne gespoilert zu werden, der Soundtrack ist halt wirklich toll einfach. Aber das
ist wirklich toll, ne?
Queen hat extra ein Album dafür damals produziert gehabt, das genauso hieß auch tatsächlich. Und die restlichen Stücke standen von Howard Blake, den man vielleicht auch so ein bisschen kennen könnte. Und das noch so am Rande, wie gesagt.
Aber da auch zum Thema Aufwand. Also wenn du Queen hast, die für deinen Film ein Album machen, und die war ja 1980 jetzt auch noch nicht, also waren die ja schon eine Nummer. So, das ist schon mal krass. Also heftig.
Ja. Guckt ihn auf jeden Fall. So, Spoiler. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hatte eine Sache ganz, ganz besonders noch in Erinnerung aus den alten Sichtungen. Und zwar mit diesem komischen Skorpionviech auf den Dschungelmond. Dankbar. Wo da dieses Ritual gemacht wird.
Ja.
Wo sie da die Hand reinhalten.
Ja.
Und das finde ich immer noch, das ist so ein typischer Flash Gordon-Moment, glaube ich. So, alle sind da so Aufnahmeritual für die Männlichkeit und oh mein Gott, ich wurde gestochen. Er wird abgestochen von dem Prinzen, von Timothy Dalton. Und dann taucht dann die Prinzessin auf und just dreht sich seine Stimmung. Von 2 Sekunden vorher hatte jemanden abgestochen, der eigentlich da dieses Ritual durchlaufen sollte. Und dann sieht er seine Prinzessin und läuft so ganz fröhlich hin. Ah, oh, hier bist du ja endlich. Es ist göttlich. Also wenn man da irgendwie keinen Spaß dran hat, dann weiß ich auch nicht.
Und vor allem, das ist der einzige Moment, wie er Flash Gordon wird von allen verarscht und fällt auf alles rein. Und da hat er den Spieß vor umgedreht.
Ich wollte es gerade sagen, da hat er, ne? Hat er mal gezeigt.
So. Aha, ich wurde gar nicht gebissen.
Stimmt, weil
ihr könnt, kann ich auch.
Ja, das war so sein heller Moment. Da hat der Flash echt mal einen Geistesblitz gehabt. Das einzige Mal im Film eigentlich.
Ja,
also konnte mich auch immer so gut erinnern in diesen Kampf auf dieser Platte, wo diese Stacheln dann rauskommen.
Ja, ja, ja.
Ist auch so ein cooles Image irgendwo, obwohl das auch schon ein bisschen billig aussieht. Also so rein vom, aber das passt ja auch da rein, was du auch schon meintest.
Ja.
Das sieht nicht bedrohlich oder martialisch. Das sieht so ein bisschen aus wie in so einem Abenteuerspielplatz oder sowas, aber das ist geil einfach, ne?
Ja, passt halt zum ganzen Look des Films, ne? Zum Stil.
Und ich finde halt auch die Namensgebung der Figuren, die ist wirklich so kurios. Haben wir ja schon gesagt, Planet Mongo, weiß nicht, ist schon
mit Mongo-Meilen übrigens als Entfernung.
Mongo-Meilen. Und dann gibt's da, wie heißt der Prinz, Prinz Vultan und wie heißt
Vultan
der?
Vultan ist der Falkenmänner und Prinz Barin ist der von diesen, ich sag mal, Waldläufern. Ja.
Und der General hier, der maskierte Klytos, also denke ich mir immer so.
Klytos.
Ne, ja. Vultan und Klytos, und es gab ja schon diesen Sexfilm-Remake Flash Gordon. Also den habe ich nicht gesehen, aber wenn die das nicht aufgegriffen haben, dann weiß ich auch nicht mehr, ne? Das ist ein Selbstläufer eigentlich, ne? Also sensationell, wirklich. Ich finde, was ich so als Kritik vielleicht mal anbringen würde, das ging mir immer schon so, das ging mir jetzt auch wieder so, nach diesem Auftakt, der so herrlich auf die 12 ist, dass man sieht sich ein bisschen daran satt. Finde ich. Also, ich will nicht sagen, das ermattet sich, aber das ist ja so wild, dass der Film irgendwann nicht mehr schafft, da immer noch einen draufzusetzen, einfach. Und so ein bisschen droht es dann halt so normal zu werden. Also, da hätte man vielleicht am Ende nochmal so richtig einen raushauen müssen, dass es nochmal so abstrus wirkt und nochmal so kreativ, dass man das einfach so eine Steigerung ist.
Ich find, aber das was hat willst du denn nicht mehr, als dass eine riesen Penisrakete das Schutzschild durchbricht, in diesen Thronsaal fliegt und nein, Max von Sydow aufspießt? Also bitte.
Ja, nein, das war ausgemacht. Also ich finde, eigentlich müsste sich der Film konstant immer weiter steigern. Die hauen am Anfang einfach so raus. Ja. Das ist halt vom Aufbau so ein kleines Problem. Du darfst das am stimmt, Anfang vielleicht gar nicht so wild rausballern, weil was machst du die letzten 50 Minuten so? Mhm. Das ist aber ein Mini-Kritikpunkt. Das Ding macht einfach und mehr soll der ja auch nicht sein.
Mir geht's aber so ein bisschen wie dir. Also ich mag den Film, es ist definitiv einer meiner Lieblingsfilme, auf gar keinen Fall. Aber ich mag den, bei mir war er auch, ich sag jetzt einfach mal, wenn er 20 Minuten kürzer gewesen wäre, so in der Summe, wäre das schon nicht verkehrt gewesen. Für meinen Geschmack. So wäre so 85, 90 Minuten hätte es ganz gut getroffen. Der hat zwischendrin einfach so, ja, da war es ein bisschen, ich will nicht sagen monoton, aber so wie du sagst, da hat ein bisschen so die Steigerung gefehlt, ne, noch so einen draufzusetzen. Ne? Ja, ging mir da auch so. Ja, wie gesagt, nicht, Thomas?
Nö.
Auch gut. Wie gesagt, das ist ja auch von den Kritikpunkten her, das ist wirklich annehmbar. Also gibt Schlimmeres.
Vielleicht kann man so ein bisschen erwähnen, dass der Bösewicht Max von Sydow ja als Ming, der ist immer nur irgendwie im Hintergrund, läuft so ein bisschen rum und sagt halt so ein paar Sachen, wo du denkst, so okay, jetzt ist er tatsächlich böse. Aber du hast nie dieses Gefühl, dass es wirklich so ein super krasses Imperium ist. Das kriegst du immer nur so am Rande. Aber ich glaube, das war auch gar nicht der Fokus. Und dass sich Max von Sydow nicht so viel bewegt, liegt einfach da dran. Das wusste ich auch nicht. Der hat ein Kostüm getragen, was einfach 35 Kilo gewogen hat.
Ja, krass.
Das heißt, er konnte auch gar nicht so viel agieren, ehrlich gesagt, in dem Film.
Aber was wiegt denn da 35 Kilo?
Also ich weiß es nicht.
Irgend so ein Umhang an, was war da drin? Und halt das Make-up, gut, vielleicht war das Make-up schon 30 Kilo. Das finde ich auch schon krank irgendwie.
Ja. Die Perücke.
Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ne? Wird schon seinen Grund gehabt haben.
Ja. Genau, ansonsten Sam Jones natürlich für die Goldene Himbeere. Nominiert hat er nicht bekommen, aber nominiert. Ich glaube, wir haben auch schon ausführlich begründet, warum das so ist. Er stolpert da halt so ein bisschen durch die Szenerie und er gibt sein Bestes, sagen wir so.
Ja, und das ist aber wirklich nicht viel. Also ganz ehrlich, das ist wirklich kein guter Schauspieler. Ne? Ja. Brauchst du für diesen Film natürlich auch.
Ja, genau.
Naja, auch Perlen für die Säue irgendwie. Aber bei dem merkst du einfach, der kann eigentlich wirklich nicht viel. So. Also da, aber ja, wie gesagt, eigentlich dann die perfekte Wahl dann doch, um das da noch mal ein bisschen ironischer oder absurder einfach darzustellen. Ne?
Ja, es passt irgendwie zur Tonalität des Films, ne?
Absolut. Ne? Da hättest du jetzt keinen Harrison Ford gebraucht, dann wäre es auch, dann würde es wirklich komisch im negativen Sinne wirken, irgendwie, ja, glaube ich. Und du hast ja mit Max von Sydow dann schon so einen erhabenen Gegenspieler. Das passt gut. Also, das hätte nicht so ein Hans Wurst sein dürfen. Da passt das schon ganz gut, finde ich.
Was ich nochmal erwähnen möchte, ist, es gibt ja diese Weltuntergangsmaschine, die ja zum Anfang dann gezeigt wird, wo er so ein paar Knöpfchen drückt und ein Erdbeben, ein Vulkan, heiße Hagel. Und dann wird ja dann erklärt, dass der Mond quasi der Erde immer dichter kommt und fast auf die Erde stürzt. Und sie schaffen es dann innerhalb an die letzten 3 Sekunden oder sowas, dann quasi, dass der Mond aufhört, auf die Erde zu stürzen. Aber diese ganzen, ich weiß gar nicht, mehrere Tage, Stunden oder sowas, gibt's die ganze Zeit Katastrophen auf der Erde. Und irgendwie erwähnt er auch am Ende, weil er bietet ihm ja an, dann Flash Gordon quasi der König der Erde zu werden. Und unter seiner Kontrolle natürlich. Und dass die Menschen dann unter ihm dann dienen. Und bis dahin ist aber eigentlich alles kaputt, glaube ich. Ich glaube, die Erde gibt es eigentlich so in dem Sinne gar nicht mehr.
Aber es gibt so im Prinzip, wir haben sie gerettet. Ist zwar genau eine Trümmerwüste, aber wir haben sie gerettet. So.
Ja, müsste eigentlich so ein bisschen aussehen wie bei dem Film 2012, ne?
Ja, genau. Ja. Das fand ich immer sehr spannend. Also du kriegst halt nie mit, wie es da aussieht. Und irgendwie wollen sie am Ende auch nicht so wirklich zurück und sagen sich so, boah, ist hier eigentlich ganz nett, ne?
Ja, das ist
ja,
so.
Ist ja alles kaputt nach den Tagen. Also, was willst du wieder zurück?
Es geht halt ums Prinzip. Das ist wie in der Kreisklasse, ne? Auch wenn wir hier nicht gewinnen können, dann wir treten in den Rasen kaputt. So, ist ja egal, ne? So, wir haben hier unseren Standpunkt vertreten. Also auch spannend, wenn die davon wirklich eine Trilogie oder was auch immer hätten machen wollen. Ich weiß gar nicht, wie hätten die da weitergemacht? Also das...
Naja, er ist ja nicht tot, Ming. Er ist ja quasi wieder zurück in seinen Ring und der Ring ist geklaut worden. Und am Ende steht The End? Fragezeichen. Ne?
Richtig, aber auch da, also du hättest ja entweder diese Welt alles wiederholen müssen oder hättest du wieder neue Galaxien und neue Völker und so bringen müssen. Das wäre schon eine Leistung gewesen, dann nochmal sowas rauszuballern, ne? Und dann vielleicht nochmal größer und Weiß ich nicht, aber ist ja nie passiert. Ja. Bisschen schade, aber ich stelle es mir auch schwierig vor.
Ich weiß nicht, ob die Begründung vom Bösewicht übrigens aus den Comics stammt oder ob die sich das selber ausgedacht haben, aber ich fand die sehr schlüssig, muss ich gestehen. Das wollte ich nochmal einwerfen, weil er sagt ja dann irgendwann, ja, ich alle 1000 Jahre durchsuche ich das ganze Universum, gucke mir so Planeten an, wo es Leben gibt und dann schicke ich dann meine Katastrophen und wenn dann jemand feststellt, dass ich das bin, dann vernichte ich sie. Weil dann können sie mir gefährlich werden. Und ich dachte sogar, ja, das ist schon schlüssig eigentlich.
Eigentlich schon, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne?
Ja.
Ist schon was Wahres dran, ne? Also Zarkov stellt ja dann selber fest, er ist schuld daran, dass die Erde jetzt untergeht, ne? Hätte er mal die Klappe gehalten, so, ne? Ja, so ist das halt, ne?
Clever und konsequenter als mancher Bond-Bösewicht, ne?
Das auch wieder wahr, ja.
Stimmt. Ah, vielleicht zu Zarkov noch ganz kurz. Es gibt ja dann den Moment, den ich vorhin schon beschrieben habe, wo sein Gedächtnis ausgelöscht werden soll und er dann quasi neue Kommandos lernt und dann als Undercover-Agent arbeiten soll. Und das löst sich ja auch quasi sofort auf, weil er dann ja mit ihr flieht von der Stadt und dann sagt so, ja, und dann habe ich die ganze Zeit an Formeln gedacht und an Mozart, hatte ich was gesagt. Und das menschliche Gehirn ist nicht zu besiegen. Und ich war so, okay, cool.
Wäre spannend gewesen, wenn sie Flash Gordon dieser Behandlung unterzogen haben. Ich glaube nicht, dass der an Mozart oder irgendwelche Formeln gedacht hätte. Wäre halt schwierig geworden, dann glaube ich. Ja. Der wäre hin.
Ey, der ist doch Footballspieler. Der hätte so konzentriert an Spielzüge, Football gedacht. Seine große Leidenschaft.
Spielzüge durchgegangen, ne?
Ja, oder auf den Blitz auf seinem T-Shirt. Also, nee, der ist schon fokussiert. Flash.
Wie heißt
die nächste Spieltaktik. Nächste ja, Spielzüge.
Das ist ja auch einer der ersten sehr, sehr lustigen Momente, wenn sie da quasi dann vorgeführt werden, Ming, und dann irgendwie, ne, sie soll ihn plötzlich heiraten, warum auch immer, weil sie so ein bisschen tanzen konnte. Und dann geht's ja los, dass die sich quasi kloppen und er schafft's ja irgendwie nicht. Aber, du hast es vorhin schon beschrieben, Ding Dong, was passiert dann? Was kriegt er in die Hand?
Ein Football natürlich.
Ein also, Football, ne, genau.
Und da macht er sie platt mit Football-Tackles und Moves und alles, ja. Wow. Ja,
darauf sind die nicht vorbereitet, weil die Galaxien zerstören, aber dann ist vorbei, ne?
Ja. Ja. Das waren schon interessante Szenen. Und? Also allgemein die Kampfszene, das finale Kampfszene ist ja auch so, die ist zwar ziemlich lang und ich sag mal zum gewissen Grad auch aufwendig, aber irgendwie schon auch ziemlich. Wie soll ich sagen? Sie hat mich jetzt halt ganz so mitgerissen, muss ich sagen.
Sie hat mich ein bisschen an Moonraker erinnert. Moonraker kam natürlich später, aber von diesem Shootout quasi war das irgendwie ähnlich, oder?
Da hat sie mich dann fast aber eher, wie hieß denn der Bond-Film? Fireball? Diese Fireball. Mit dem Unterwasserkampf.
Stimmt, ja, stimmt.
Wo so die zwei Parteien gegeneinander mit Harpunen gegeneinander kämpfen.
Ja.
Aber ich bin ja kein großer Bond-Fan, habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt, deswegen kann ich da jetzt nicht mitreden. Aber generell hat mich das so ein bisschen vom ganzen Drumherum auch an so einen James-Bond-Film erinnert. Mhm. Also ne, du hast halt diesen völlig bizarren Oberschurken, der alles zerstören will. Du hast halt den geilen Stecherheld und du hast die Frauenfallen ihm alle zu Füßen. Das ist schon ein bisschen James Bond in Space.
Ja, Figurenzeichnung natürlich auch relativ simpel. Ne? Wir haben Gut und Böse. Dazwischen, ja. Barin und Aura kann man jetzt so ein bisschen noch so in der Mitte irgendwo ansitzen, so ambivalent so ein bisschen.
Ja, und ich will nicht sagen, dass der Ming so ein bisschen asiatisch rüberkommt, da sind wir ja die Bösen aus dem Osten, ne?
So, stimmt,
Zarkov, der Russe, aber der Doppelagent quasi, ne? Wieder eine Menge drin.
Ja.
Ich überlege gerade, ob ich noch eine Szene habe, die ich gerne beschreiben möchte. Oh, ich glaube, wir haben schon alles irgendwie ausgespeichert, oder?
Ja, ich glaube.
Und es ist wirklich teilweise schwierig, man muss das wirklich sehen.
Also, ja, ja, genau.
Das habe ich auch vorhin schon bei dieser Audiokassette. Ich hatte dann diese Story gehört, aber wenn du das dann mal siehst, denkst du dir, boah, das ist was ganz anderes, als ich mir so ausgemalt habe, ne?
Mhm. Ja. Voll, ja. Ich meine, wir haben noch nichts zum Intro gesagt gehabt. Das ist ein bisschen blöd, das jetzt am Ende zu sagen, wir machen es trotzdem. Das Intro ist super cool. Es ist so mit Comicbildern, bunter Musik.
Ach, stimmt, Effekten. Ja, ja, ja.
Da hat sich halt wirklich jemand Gedanken gemacht. Das ist so ein bisschen was ich häufig vermisse, dass die Intros von Filmen einfach nicht mehr so stylisch sind. Da sind wir jetzt auch wieder, weil wir schon öfter mal die Bond-Verbindung hergestellt haben. Mhm. James Bond hat ja auch immer sehr coole Intros und das von Flash Gordon ist ebenfalls so eins. Ich finde, sowas sieht man viel zu selten.
Man sieht ja gar keine Intros mehr, gar keine Vorspänne mehr teilweise. Also in der Regel hat man einen Abspann. Wo gibt es klassische Vorspänne oder Intros? Gibt es wie oft noch? 5% der Filme?
Mhm. Also, ja, sehr schade.
Total schade, das ist eine aussterbende Kunst, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ne? Mhm. Da die alten Männer wieder, die vom Krieg erzählen, aber es ist leider so.
Ich meine, früher wurden da auch die ganzen Stars erstmal noch genannt und sowas alles, bevor es dann überhaupt richtig losgeht, ne? Heute ist es immer ein Cold Opening.
Das stimmt einen halt schon so ein bisschen auf den Film letzten Endes ein, ne? Also, ich bin ehrlich, bei manchen Filmen, hier bei Prime oder so, ich bin dann immer gewillt, so ein bisschen die Vorspultaste zu drücken, bis zu dem Zeitpunkt, wo wirklich der Film losgeht, weil es passiert ja nichts. Es ist ja meistens Black Screen, wo die Credits eingeblendet werden und das war's. Mhm. Ja, schon ein bisschen lahm als.
Mhm. Ja, naja. Schade.
Ja.
Das ist ein kleiner Ausflug dazu. Okay, ich glaube, wir sind dann durch, ehrlich gesagt. Guckt euch den Film an. Er macht wirklich Spaß. Also, wenn man so ein bisschen Affinität für Science Fiction und vielleicht auch so ein bisschen bunten Parodie Trash oder sonstiges hat, so ein bisschen einfach mal unterhalten werden möchte, ein bisschen Spaß dran hat, das alles nicht so ernst nimmt, dann ist das wirklich euer Film, weil der heute auch immer noch so funktioniert, wie er eigentlich mal gedacht war, einfach als überdrehter Quatsch und das macht er richtig gut, finde ich.
Mhm. Ja, das kann ich mich nur anschließen.
Ja, stimme ich zu.
Okay, das war das Fazit. Das war jetzt einfach.
Springt jetzt noch einer in die Kamera, ja?
Oh, stimmt, das haben wir noch nicht erwähnt. Oh, das mache ich jetzt noch, bevor ich zu meiner Frage komme. Genau, weil am Ende springt tatsächlich Sam J. Jones in die Kamera und macht so ein Yeah. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, cool, passt ja irgendwie, ne? Aber das war gar nicht geplant, das war improvisiert vom Set, was ich jetzt rausgefunden hatte, weil keiner wusste, wie sie den Film beenden sollen. Das war irgendwie so, an dem Drehtag haben sie gedacht, so, okay, was machen wir jetzt? Ach komm, ich spring da jetzt einfach rein, fertig.
Ja, aber auch geil dann zu sagen, ja, das ist es jetzt, das ist gut. Ne? Ja.
Aber auch das passt zum Film, ne?
Ja, ja, genau. irgendwie konsequent dann auch, ne? Wie sollte der sonst enden?
Okay, ich habe dir die ganze Zeit überlegt, was ich noch für eine Frage stellen könnte und hatte eine gefunden. Und zwar hatte ich ja vorhin schon mal gesagt gehabt, dass wir Flash Gordon heutzutage nicht mehr haben. Und ich würde euch beide gerne mal fragen, wie könnte denn und wie sollte denn eine Flash Gordon-Verfilmung als Kinofilm jetzt, als Blockbuster, denn eigentlich heute aussehen oder wie müsste es aussehen? Was denkt ihr? Oder was wollt ihr haben wollen? So.
Jaco. Boah, Jaco, fang du an. Ich bin gerade am Überlegen.
Bin ich ehrlich, gar keine. Also ich bräuchte jetzt nicht eine Neuverfilmung, weil ich nicht wüsste, wie man es machen sollte. Mhm. Ich glaube, du kannst nicht nochmal so einen Film machen. Das schließt sich eigentlich aus. Und wenn, wird es nicht gut werden. Glaube ich nicht. Und ernsthaft weiß ich nicht. Kann natürlich sein, wenn man das komplett ernster anlegt, dass es so als Science-Fiction-Film funktionieren könnte. Also ich für meinen Geschmack bin sehr fein mit dem, was das ist und wie es ist. Mhm. Weil ich denke auch so, ernste Science-Fiction-Filme gibt es ja genug, da brauche ich nicht einen Flash Gordon nochmal irgendwie in einer anderen Art und Weise. Und meist geht das ja auch nicht so gut wie so ein Rebel Moon. Also das braucht auch kein Mensch. Ja, deswegen, nee, gar nicht. Brauche ich nicht. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass seit jetzt fast 45 Jahren da keiner beigegangen ist, das haben auch, glaube ich, viele erkannt. Das lassen wir mal lieber.
Mhm. Ja, ich würde mich da, glaube ich, anschließen. Ich wüsste gerade auch nicht wirklich, wie man es aufziehen könnte, dass es funktionieren könnte. Ich meine, ist nicht irgendwann noch ein Masters of the Universe-Film demnächst geplant? Ja. So, ja.
Wobei der hat Potenzial und der sollte hoffentlich auch das werden, was ich mir wünsche.
Genau, und da würde ich vielleicht sagen, mal gucken, wie der abschneidet. Ich meine, Flash Gordon ist kein Master of the Universe, aber irgendwie habe ich da für mich schon so ein bisschen ansatzweise Parallelen entdeckt, ne, so von der Aufmachung her. Ne. Von daher wird man vielleicht sehen, wenn Masters of the Universe funktioniert, haben wir vielleicht eine Idee für irgendeinen zukünftigen Podcast mal, wo wir dann sagen können, ja, ach, so vielleicht.
Aber ja, wobei bei Masters of the Universe würde ich jetzt sagen, da gab es ja mal eine Verfilmung. Ja, mit auch, und Grin. Die ich auch recht unterhaltsam finde.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Die aber überhaupt die extrem wenig eigentlich mit dem zu tun hat, was man von Masters of the Universe sehen wollte. So. Und da fehlt ja noch so der Film, der eigentlich das abbildet, was man sich wirklich von Masters of the Universe wünschen würde. Bei Flash Gordon ist es das, glaube ich, nicht. Da hat man ja eigentlich schon das, was die Comic-Folge, wahrscheinlich habe ich sie nicht gelesen, aber ich denke mal schon im Groben hergibt. Das ist halt der Unterschied.
Genau. Ja. Jetzt habe ich voll Bock auf den Dolph Lundgren-Film, muss ich gestehen. Vielleicht wäre das auch mal eine Folge für einen Podcast, ne?
Für irgendeinen auf jeden Fall. Also entweder hier oder ich habe ja noch so ein anderes Format. Da könnte ich mir noch sehr gut vorstellen.
Ich habe den erst vor, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Jahren nochmal gesehen, weil ich mir die Blu-ray geholt habe. Ich hatte ihn besser in Erinnerung, muss ich sagen.
Ich habe ihn lange nicht gesehen. Machen wir das jetzt nicht kaputt.
Auch nicht, aber doch, der ist
noch. Ich glaube, der ist immer noch spaßig, ja.
Ja, sicher.
Der ist schon spaßig, aber für meinen Geschmack war er ein bisschen zu zäh. Also zu zähflüssig, das Ganze. Aber ey, schauen wir mal. Ne? Wenn ihr ihn guckt, machen wir von mir aus eine Folge drüber.
Ich habe mir die Frage tatsächlich gestellt, weil es halt lange jetzt dazu nichts gab und es eigentlich mal ursprünglich ja eines der Science-Fiction-Formate war in den 30er, 40er Jahren. Ne? Das war das, worüber die Leute auch geredet haben, ehrlich gesagt. Das ist natürlich lange her. Und wir hatten natürlich auch schon mal so einen ähnlichen Versuch mit Get Carter. Ne, hätte ich fast gesagt, nicht Carter. Hier dieser Carter-Science-Fiction-Film, wo er auf diesem Mars geschickt wird.
Ah,
ne?
Ja.
Kommen wir jetzt auf den
John
Namen.
Carter.
John Carter, genau. Mhm. Und der ist ja auch massiv gefloppt, obwohl der Film gar nicht so super krass verkehrt war und auch viel Effekte drin hatte und ein gutes Budget, aber das hat die Leute nicht abgeholt, das wollten die nicht. Ich glaube, das Einzige, wo man das so ein bisschen aktuell machen könnte, wäre in diesen Zeichentrick-Animationsstil vielleicht so ein bisschen auch ernsterer, brutaler vielleicht auch und das als Serie zu konzipieren. Ich glaube, das könnte tatsächlich ganz gut funktionieren und würde vielleicht auch diesen Comic-Charakter mit aufgreifen. Aber ich gebe bei euch mit, so als modernen Blockbuster, ich glaube, das ist einfach aus der Zeit gefallen, das funktioniert so. Zumindest derzeit nicht. He-Man, mal gucken. Ja.
Sehe ich auch so. Stimmt, als Zeichentrickfilm oder Animationsfilm oder eben als Serie, ja, doch, das hätte vielleicht Potenzial. Ja. Mag sein.
Ja, müssen wir uns an Netflix wenden, die machen ja alles.
Die machen alles, genau. Dann, die hätten ja auch einfach mal die 200 Millionen für Rebel Moon woanders investieren können.
Ja, oder das Geld von Atlas, der soll ja auch ganz schrecklich sein.
Ja, genau. Der hat zumindest nur die Hälfte gekostet. Okay, genau, dann wären wir jetzt am Ende. Atlas werden wir auf jeden Fall nicht besprechen in so einer Podcast-Folge.
Das sagt er jetzt, warten wir mal.
Genau, das sage ich jetzt, okay.
Ja, aber Movie Break hat ja eine Kritik dazu. Also wenn ihr da draußen wissen wollt, ob der Film was taugt, lest die Kritik.
Ja, dann wisst ihr, dass ihr das sein lassen solltet. Genau.
Spoiler.
Genau, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache jetzt einfach schon mal einen Schlussakt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den Film kennt. Wenn ihr den Film kennt, was ihr darüber denkt, ob ihr genauso viel Spaß hattet mit ihm oder ob ihr sagt so, boah, nee, das ist gar nicht so meins. Das würde uns ganz stark interessieren. Ansonsten teilt uns, liked uns, verbreitet die Kunde, wie es so schön heißt. Und ich sage schon mal Tschüss und gebe an Jaco. So.
Ja, dem schließe ich mich mal wieder an. Vielen Dank an euch beide und vielen Dank an alle, die sich das angehört haben. Ich hoffe, das war amüsant, ich denke schon. Und wenn ihr noch mehr Spaß haben wollt, dann guckt euch den Film an, gerade wenn ihr ihn noch nicht kennt. Kann natürlich auch sein, dass es überhaupt nicht euer Geschmack ist, aber das wisst ihr nach 10 Minuten. Also das ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit. Könnt da rein, raus machen. Und wenn es nach 10 Minuten Spaß macht, dann dranbleiben. Da habt ihr auf jeden Fall eine gute Zeit mit.
Ja, dann mache ich den Abschluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch. Wenn ihr da draußen bestimmte Filme habt, die im Genre der Science Fiction verortet sind und ihr die gerne besprochen haben wollt, dann schreibt sie uns in die Kommentare und dann erfüllen wir euch eure Wünsche. Ansonsten, ich habe mir kein Filmzitat überlegt. Get to the chopper!
Say good night. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.